Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Bahnhofskinos. Patrick hier und heute gibt's einen kleinen Vorfilm oder einen kleinen Audioprolog zu unserem Double Feature mit André Wenzel und zweimal Godzilla. Und zwar aus den Händen von Christian Preis. Der hat mir eine Story erzählt zu seinen Erlebnissen mit Ringu, Ring, das Original, wie auch immer. Filmiert ja unter verschiedenen Titeln, aber ich glaube, wir alle wissen, worum es geht, um den Klassiker, modernen Klassiker von Hideo Nakata. Und wir haben uns dazu bei Blue Sky, dem Social-Media-Netzwerk, das außer uns beiden nur wenige andere Leute nutzen, ausgetauscht dazu. Der hat mir gesagt, er schickt mir ein paar Worte dazu, eine kleine Anekdote, und ich fand die so herzallerliebst, dass ich dachte, bei nächstbester Gelegenheit packe ich die in eine Podcast-Folge. Und da in allerweitester Hinsicht ein Zusammenhang gegeben ist zwischen Ringu und den Godzilla-Film, zumindest was ihr Heimatland betrifft, dachte ich, ich pack's jetzt einfach hier rein. Also danke an Christian, nochmal ausdrücklich lobenderweise ein Verweis auf sein Label Get Your Genki unter getyourgenki.de oder einfach Get Your Genki, also G-E-N-K-I, bei Bandcamp suchen. Ich habe selber einige Veröffentlichungen von ihm zu Hause zu J-Pop, Rock, Folk, Psychedelic, also hört sein Label, genießt diesen 5-minütigen Prolog mit seiner wunderschönen Ringu-Anekdote und danach geht's weiter mit André und mir. Dankeschön, viel Spaß.
Ja, hallo Patrick, Christian hier von Get Your Genki. Ich hatte dir versprochen, dass ich dir das einspreche, mein Erlebnis mit The Ring, mit Ringu, The Original. Ich hatte schon damals, als es den Film außerhalb Japans noch gar nicht gab, schon davon gehört. Der lief wohl auf ein paar Festivals. Ich bin mir eines, wäre im Splatting Image gewesen oder so. Ich bin mir echt nicht mehr ganz sicher. Ist einfach sehr, sehr lange her. Und ich erinnere mich, dass ich da eine Kritik drüber gelesen hatte und total begeistert war. Meine ganze Gore- und Splatter-Phase hatte ich da schon lange, lange hinter mir und ich wollte dann eher was Subtiles und hatte schon damals auch so ein bisschen die Fühler nach Japan, Korea ausgeworfen, als dieser Film dann erschien, und ich war dann wirklich sehr froh, dass ich über umständliche Umwege dann die Videokassette von Tartan Video oder Tartan oder wie auch immer man das ausspricht, bekommen hatte. Und ich habe mit einem Freund damals immer Filmabende gemacht. Wir haben ewig lang aus der Videothek ausgeliehen. Irgendwann hast du dann alles gesehen, beziehungsweise musste dann einfach mal andere Kost her. Und dann haben wir bei einschlägigen Versandhäusern, die es damals gab, diese fotokopierten Kataloge, wo man dann angekreuzt hat und dann zurückgeschickt hat, teilweise noch mit Briefmarken bezahlt. Eine wilde, wilde Sache. Haben wir uns die halt abstrusesten VHS-Kassetten bestellt. Und unter anderem war ich da froh, dass es damals dann auch tatsächlich Ringu, The Ring gab. Und wir haben es uns dann bei mir, ich war damals, glaube ich, noch in der Ausbildung oder so, auf jeden Fall war ich alleine, haben wir es uns bei mir nett gemacht und haben was zu trinken organisiert, Knabberalien, was man halt so macht, für einen Filmabend, die Videokassette eingelegt, Rollladen runter, draußen war es eh schon halber dunkel, und dann haben wir The Ring geguckt. Und ja, es kommt sehr selten vor, dass, also ich bin beim Film eigentlich immer sehr ruhiger Zuschauer, während mein Kumpel eigentlich immer sehr viel labert während dem Film, was ich auf den Tod nicht ausstehen kann. Und normalerweise muss ich immer sagen, jetzt sei doch mal ruhig und jetzt halt doch mal die Klappe und nein, wir spulen jetzt nicht zurück und schauen uns das und das nochmal an. Aber in dem Fall war er total ruhig und der Film lief, der Abspann lief und wir waren echt einfach total geblättet und es war auch so ein wohliger Grusel, möchte ich mal sagen, als dann plötzlich mitten im Abspann das Bild abbrach. Wir haben uns echt schier in die Hosen geschissen, ohne Witz, weil das Bild brach ab und es kam halt eben dieses Wusel-Griesel-Bild, das im Film ja auch eine Rolle spielt, beziehungsweise wenn man das sieht, dann stirbt man ja bald, soweit ich mich noch an den Film erinnern kann. Und das war die Hölle. Wir haben uns echt fast in die Hosen gemacht. Wir haben dann vorgespult und es war dann einfach auch so. Ich habe bis heute nicht rausgekriegt, ob das einfach ein Fehler auf der Kassette war oder auf der Pressung. Ich weiß von wenigen Leuten, dass die das auch hatten, dass es auch so war, oder ob das einfach tatsächlich ein Spesselken war. Auf der DVD oder auf den DVD-Versionen, die ich hatte, oder Blu-ray-Version, ist es definitiv nicht drauf. Aber es macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Das ist ja nur auf der VHS-Kassette interessant. Ich kenne aber auch Leute, die hatten damals auch die Tartan Video VHS Gold, bei denen war es nicht. meine Vermutung entweder fehlerhafte Erstpressung oder halt wirklich ein Späßle gemacht, das aber voll und ganz aufgegangen ist. Ich habe mich vorher noch nie und danach noch nie so erschrocken und gegruselt, wirklich. Ich habe Herzrasen bekommen. Das war wirklich absolut unheimlich. Das und eine gemeine Sache. Da ist jeder Jumpscare oder weiß der Kuckuck was. Ist ein Scheißdreck dagegen, ja. Das ist ein Kindergeburtstag gegen diese Szene, dieser Einfall. Ich meine, wie kann man das nur machen? Du hockst da ganz allein, die VHS-Kassette läuft, es geht um VHS-Kassetten und wenn man sich das Video anguckt, da kommt dieses grisselige Bild, dann ist der Teufel los, ja? Und dann machen die das auf dieser Videokassette. Es war unfassbar. Also solche Sachen vermisse ich manchmal. Solche Sachen, ja, mit DVD ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber die man so machen könnte. Großartige Idee, falls es nicht an der Kassette lag und die vielleicht kaputtig war. Ja, das war's eigentlich auch schon wieder. Vielleicht hast du es dir auch schon gedacht, dass es so ein Erlebnis sein wird. Und ich habe jetzt hier 5 Minuten ins Nichts geredet. Wenn nicht, vielleicht hast du dich auch königlich amüsiert und es ist einfach eine schöne Anekdote. Ich danke dir fürs Zuhören und bis die Tage. Schiff ahoi. Tschüss.
Hallo und herzlich willkommen zu einer monströsen Doppelbonus-Folge des Bahnhofskinos. Ich weiß es gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Mein sehr verehrter Gast wird mir gleich helfen. Mein Name ist Patrick, aber das wisst ihr ja. Viel wichtiger, mein Gast ist André Wenzel. Hallo André.
Hallo Patrick. Ich freue mich monstermäßig hier zu sein.
Ja, wow. Ist ein bisschen her. Ich meine nicht, dass du da warst, du bist ja einigermaßen regelmäßig zu Gast und das ist immer ganz wunderbar, aber es ist ein bisschen her, dass wir über Monsterfilme, über japanische Monsterfilme gesprochen haben. Wir haben gerade noch mal so in unser Archiv geguckt und festgestellt, weit über 5 Jahre, präpandemisch.
Ja, ja. Damals dachten wir noch, meine Güte, das neue Jahrzehnt wird großartig.
Ist eine Menge passiert. Also wir haben gesprochen damals über Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster und hilf mir bitte nochmal auf die Sprünge. Wie alternativ, also gegen wen kämpft Godzilla?
Gegen Ghidorah, das ist die personifizierte Umweltverschmutzung.
Ah ja, natürlich. Und du hast mir das damals angeteasert als, ja Patrick, lass uns das mal machen, der ist so weird. Da kommst selbst du rein als Nicht-Kaiju-Kenner. Und ich habe gesagt, ja klar, so ein One-Off gerne mal, weil wie gesagt, ich bin maximal ahnungslos in Bezug auf die Godzilla-Reihe und überhaupt auf japanischen Monster-Horror. Aber klar, einmal ist keinmal und so weiter. Und macht dir immer Spaß, mit dir zu reden. Und jetzt ein paar Jahre später bin ich nochmal auf dich zugekommen, habe gesagt, eigentlich könnten wir die doch alle mal machen, also alle Godzilla-Filme, und bin ein bisschen von meiner eigenen Courage jetzt wieder mittlerweile zurückgeschreckt, aber du hast gesagt, nein, wir fangen zumindest mal an.
Ja.
Und dann sehen wir weiter mit dem ersten Godzilla und dem zweiten Godzilla.
Genau. Vielleicht haben wir schon nach diesen 2 Filmen gar keinen Bock mehr und sagen dann irgendwie, naja, da ist doch viel zu viel nette Erinnerung dran gewesen, aber toll war es nicht. Ist ja auch möglich. Wir lassen uns gerade hier alles
offen. Ich nehme an, du hast auf jeden Fall Bock drauf. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie du zur Reihe gekommen bist. Warum liebst du die Godzilla-Reihe?
Das sind ganz klassisch gesehen Kindheitserinnerungen. In meiner Grundschulzeit vor allen Dingen noch, damals im ZDF, da gab es in den Sommermonaten, ich denke mal, wenn alle anderen Sendungen halt Pause hatten, also die üblichen Shows und der ganze Kram, und man halt auch nicht die großen Höhepunkte versenden wollte, da gab es halt im Sommer immer eine kleine japanische Monsterfilmreihe. Ich hab echt versucht rauszufinden, es kann nicht nur ein Film, es können nicht nur 2 Filme gewesen sein, die dort gelaufen sind, aber es gibt genau 2, an die ich mich erinnere, die dort immer gelaufen sind. Das waren Frankensteins Monsterjagen Godzillas Sohn und Frankensteins Zweikampf der Giganten. Da müssen noch mehr gelaufen sein, aber ich finde um Verrecken nicht raus, welche anderen Filme da gewesen sein müssen. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich habe echt geguckt und gesucht, aber ich finde, vielleicht habe ich auch nicht gut genug geguckt oder vielleicht falsche Suchwörter eingegeben. Ich finde bei Google einfach keine Sache mit irgendwie, ja, Godzilla-Reihe im ZDF. Das, ich bin sogar entgegen meiner Gewohnheiten mal zur KI rübergegangen und dachte irgendwie, na gut, ChatGPT muss es ja wissen, aber die haben auch Kappes ausgesprochen, weil ich dachte, nee, die Filme liefen ja garantiert nicht. Also von daher, ich finde es einfach nicht mehr raus. Aber das war halt zu dem Zeitpunkt danach natürlich immer ganz großes Schulhofthema, weil heutzutage sitzt man vielleicht irgendwie hier oben und sagt dann irgendwie, ja, toll, Leute im Gummikostüm laufen über eine Insel und verkloppen irgendwelche Marionettenheuschrecken. Aber damals hat man das natürlich fast schon sklavisch ernst genommen, weil man war noch jung, war ein Kind und da war das natürlich die absolute Wucht in Tüten. Hey, Monster auf der Insel verkloppen sich so richtig und Godzilla hat einen Sohn. Na, großartige Sache. Und in Frankenstein Zweikampf der Giganten beißt, frisst das eine muss auch noch einen Menschen und spuckt danach irgendwas aus. Gruselig. Ja, und so hat es angefangen und mit von mir ist kleine Unterbrechung. Manchmal wird man dann noch älter und ist dann so in dieser Filmsnob-Phase, wo man dann sagt, na, geh weg mit Godzilla. Godard, so in etwa. Aber halt so in den letzten Jahren ist die Liebe wieder so ein bisschen erwacht. Von daher eine lange Geschichte, ganz gut zusammengedampft. Aber so war das halt. Daher kommt meine Vorliebe für Godzilla.
Ja, ich wünschte, ich hätte diese Erfahrung auch gemacht tatsächlich, denn ich bin ein viel zu spät dazugekommener und ich glaube, das ist der Grund, warum ich mit diesem Subgenre, des japanischen Monsterfilms, des Kaiju Eger, nie warm geworden bin, weil ich einfach zu alt war. Also ich bin zum ersten Mal überhaupt über Godzilla-Filme gestolpert, da war ich schon Teenager. Ich meine, wir sind ungefähr ein Jahrgang, es hätte mir anscheinend auch früher passieren können. Aber ist es nun mal einfach nicht. Und ich war dann zu alt und ja, vielleicht zu versnobbt und irgendwie zu zornig. Ein zorniger junger Mann, der irgendwie über sowas nur lachen konnte, herzhaft, über irgendwie Männer in Kostümen, die auf Modellbaustätten rumstapfen. Und überhaupt waren viel coolere Sachen mit Computeranimationen und so im Kino zu sehen. Und ich weiß nicht, ich habe einfach nie dazu gefunden. Also ich bin schnell über diesen, ich mache mich drüber lustig, Blick, ja, habe ich schnell überwunden, möchte ich mal sagen. Also der ist schon lange nicht mehr da. Aber ich glaube, sowas musste ich in einem vergleichsweise, also ist mal meine steile These, ich glaube, sowas muss einen die Begeisterung für diese Art von Kino in einem relativ jungen Alter schon packen. Und ich glaube jetzt nur basierend auf mir persönlich als Evidenz, es ist schwer, da doch später reinzukommen. Weil ich habe da mit 30 oder 40 auch nicht mehr den Ehrgeiz gehabt, zu sagen, so, und jetzt gucke ich mir die alle mal an. Jetzt bearbeite ich mal diese Reihe auf. Also das ist, habe ich was verpasst? Offensichtlich, ne?
Ja, also ich kann jetzt natürlich nur sagen, ja, weil ich mag die Reihe ja. Indes natürlich, wie so viele Sachen, wenn man, also ich sage jetzt immer sehr gerne, ich komme in Anime einfach nicht so wirklich rein, weil zu dem Zeitpunkt, wo der ganze Kram hier bei uns im Westen so richtig so abgegangen ist, so ab Akira, sage ich jetzt mal, keine Ahnung wieso, das war eigentlich die Goldgräberzeit, da kamen Dinge alle auf Video raus, Manga-Video, diese ganzen harten Filme wie Fist of the North Star, ich war einfach nicht dabei gewesen, mir fehlte die komplette Prägung und heutzutage gucke ich manchmal auch ein Anime und denke mir, ja, ist schon ganz nett, aber ich kriege einfach nicht dieses komplette Wow, also das ist ja richtig großartig, mir fehlt da so komplett die kulturelle Anerkennung von etwas, was in Japan ja riesengroß ist, also von daher, ja, wenn halt irgendwie in der Jugendzeit irgendwas einfach nicht da ist, um einen dort darauf einzuprägen, ist es vielleicht einfach auch so ein bisschen unrettbar verloren. Manchmal zumindest brennt man vielleicht nicht so wirklich so dafür, wie es das verdient hat.
Ich habe es vor ein paar Jahren noch mal probiert. Ich möchte das jetzt nicht komplett falsch in der Zeit verorten. Ich möchte sagen, es war so vor 12, 13, 14 Jahren, da kam, ich glaube, im Vertrieb damals von Sony so eine sehr, sehr schön aufgemachte Godzilla-Reihe auf. Und ich glaube, der Plan war auch ursprünglich, alle Filme chronologisch korrekt zu veröffentlichen. Die hieß Masterpiece Collection oder so weit oder so. Also habe ich mir auch brav aus den USA importiert mit akademischen Audiokommentaren und so weiter. Für die damalige Zeit natürlich in bahnbrechend hübscher Bildqualität auf DVD eben. Und dann haben die, glaube ich, einfach nach dem 6. oder 7. Film aufgehört. Ja. Weil dann vielleicht die Rechte weitergewandert sind oder sich die Dinger nicht so gut verkauft haben, wie erhofft. Ich weiß es nicht. Und dann seitdem stehen habe diese ersten paar DVDs relativ einsam und verloren in meinem Regal und ich habe sie auch nicht wieder angeguckt seitdem. Will heißen, auch bei den Filmen, über die wir heute reden, nämlich Godzilla aus dem Jahr 1954 und Godzilla schlägt zurück aus dem Jahr 1955, habe ich geguckt, aber das ist jetzt mal locker anderthalb Jahrzehnte her, würde ich sagen.
Bei mir ist es nicht ganz so lang her. Ich glaube, die Filme habe ich das letzte Mal vor 2, 3 Jahren, also da müsst ihr jetzt gucken, wann diese auslande Criterion-Box erschienen ist mit der gesamten Showreihe. Die habe ich mir damals geholt und habe ich damals angefangen zu gucken. Und natürlich auch die ersten beiden Filme dann. Aber bevor die erschienen war, war es auch Ewigkeiten her. Ich habe zumindest mal irgendwann die Ehre gehabt, ich meine, diesem hätte ich sie wiederhaben können, aber ich habe damals den ersten Godzilla sogar mal im Kino gesehen, weil als der Emmerich-Godzilla startete, da hatte das Movimento in Berlin eine kleine Retrospektive gehabt mit Godzilla-Filmen und da lief den ungefähr auch und mit der Einführung von Jörg Buttgereit sogar. Der ist ja staatlich anerkannter Godzilla-Experte. Wenn man irgendwo in Deutschland über Godzilla redet, lädt man ihn oder Kalkofe und dann ist das schon abgedeckt.
Nun gut, Godzilla aus dem Jahr 1954 von Ishiro Honda. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen.
Kann ich ganz kurz noch zwischenkommen? Wir reden hier bestimmt eine ganze Menge japanischer Namen und ich bin da jetzt nicht unbedingt so fit drin. Also wenn da irgendwelche Namen falsch ausgesprochen werden und Leute sagen dann irgendwie, mein Gott, er verachtet ja die japanische Sprache komplett. Nee, ich bin einfach fleißig darin, den Kram auszusprechen. Also das mögen wir bitte nachsehen, wenn ich da jetzt einfach...
Ja. Mich hat diese Woche auch ganz hart getroffen, weil wir gucken gerade Shogun auf Disney Plus, diese FX-Hulu-Serie, die da läuft. Und auch in Japan sehr viele japanische Namen, sehr viele kulturelle Spezifigkeiten, an die ich mich erst noch gewöhnen muss. Und jetzt irgendwie parallel dazu, mich jetzt auf diese zwei japanische Filme vorzubereiten, da muss ich sagen, hat mich schon ganz schön Konzentration gekostet, weil ich hier und da gedacht habe, warte mal, Der Yamane, war das jetzt ein Name aus der Disney-Serie oder war das jetzt hier aus Godzilla? Ich nehme jetzt irgendwie ein offensichtlich falsches, blödes Beispiel, weil gerade Professor Yamane eine sehr, sehr prominente Figur hier im Godzilla ist und die verwechselt man eigentlich nicht. Aber es gab so zwei, drei andere Figuren, bei denen war ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber ansonsten, ja, plus one möchte ich zu deinem Kommentar sagen. Also wird es definitiv genauso gehen. Ich habe mir ein bisschen vorher antrainiert, Ishiro Honda richtig auszusprechen. Akira Ifukube an der Instrumentalisierung, am Score, an der musikalischen Begleitung dieses Films. Und Takashi Shimura spielt eben Professor Yamane. Das sind so die drei Namen, die ich mir genannt habe, weil sie mir auch als die drei wichtigsten erschienen. Aber du wirst mir auch noch gleich sagen, wen ich vergessen habe, nachdem ich die Inhaltsangabe vorgelesen habe. Die hat bei der UFDB Moonshade geschrieben und Moonshade schreibt zum allerersten Ur-Godzilla aus dem Jahr 1954. Radioaktive Strahlung erweckt den seit Jahrmillionen schlafenden Riesensaurier Godzilla wieder zum Leben. Der ist darob ziemlich erbost und trappelt erstmal ausgiebig einige japanische Städte platt, ehe ein Wissenschaftler mit einer neu entwickelten Waffe den Riesen zur Strecke bringt. Die Waffe ist jedoch so schrecklich, dass er im Anschluss daran Selbstmord begeht, um die Welt davor zu bewahren.
Na hallo. Gut, ja, das ist ja eigentlich die gesamte Handlung jetzt auch gewesen.
Ich habe mir das vorher nicht durchgelesen. Also, dicke Sorry an alle Spoilerphobiker, wir haben jetzt, glaube ich, sehr, sehr stark eure Gefühle verletzt. Ja. Ich nehme mal an, dass der erste Godzilla nicht der erste Godzilla-Film war, den du gesehen hast, oder?
Der ist sogar relativ spät in meiner Genese, sage ich jetzt mal, gekommen. Also das war, die ersten Filme waren halt die bunten, lustigen, sage ich jetzt mal. Also da, wo man so sagen konnte, okay, die sind jetzt eher für ein etwas junges Publikum gedreht worden. Da war Godzilla dann auch wieder Gute und hat halt böse Monster verkloppt. Also Godzilla in seiner zornigen jungen Phase habe ich erst sehr viel später kennengelernt.
Ich kann schon mal vorwegschicken, ich fand den ziemlich super. Also das ist soweit auch meine dunkle Erinnerung an die letzte Sichtung dieses Films, dass ich ihn gut fand. Aber jetzt auch beim Wiedersehen war ich schwer verliebt tatsächlich. Also ich möchte mal sagen, selbst wenn man daran Kritikpunkte findet, und ich werde vielleicht auch noch ein, zwei, drei äußern, es besteht überhaupt kein Zweifel daran an seiner Wichtigkeit, an der Wichtigkeit des Films eben für das japanische Kino oder überhaupt dieses Subgenre des Monsterfilms, Monster-Action-Films, wie auch immer, also effektgetrieben. Also ich fand ihn wirklich, wirklich ganz, ganz toll und auch wirklich ein guter Brückenschlag zwischen packendem menschlichen Drama und politischem Kommentar und eben wirklich tollem Effektbombast. Also hat mir echt gut gefallen.
Da kann ich nur sagen, ich auch. Also tatsächlich habe ich den Film wieder ein bisschen mehr schätzen gelernt, als ich ihn vor ein paar Jahren, also als ich die besagte Criterion Collection hier gekauft habe, geguckt habe, dachte ich irgendwie bei mir noch, ja, der ist schon ganz schön, aber ein bisschen behäbig ist er ja dann doch mittlerweile, nicht wahr? Aber halt, er ist auch immer noch etwas behäbig, aber ich habe mich wieder in ihn ein bisschen mehr verliebt, weil ich dachte irgendwie, nee, wenn man ihn so guckt, da steckt eine ganze Menge Kram drin, die man eigentlich so vielleicht gar nicht verorten würde, wenn man vor allen Dingen mit dem Gedanken rangeht, ja, Godzilla, lustige Echse, verkloppt andere Monster. Haha, kann man ja nicht ernst nehmen. Doch, den ersten, der ist ja noch von einem ganz anderen Schrot und Korn.
Ja, es steckt eben vieles drin, was man unweigerlich, unvermeidbar so im Laufe seines Lebens irgendwo
assimiliert hat an Wissen über Godzilla. Also ich möchte mal behaupten, obwohl ich den Film schon vorher kannte, selbst wenn man von Godzilla nichts weiß, weiß man ungefähr die Eckdaten. Man weiß ungefähr darum, warum er eben wieder aus dem Meer gestiegen ist, welche Rolle er für das japanische Kino spielt, welche Rolle er in diesem Film spielt, in welcher Zeit es ungefähr spielt, in welchem politischen, historischen Kontext und so weiter und so fort. Also viele der Szenen, in denen quasi so erklärt wird, ah, daher kommt Godzilla und das ist der Grund, warum er wieder zum Leben erwacht ist, da sitzt man natürlich davor, ich glaube, selbst wenn man den Film zum ersten Mal guckt und denkt sich, ja, ja, weiß ich doch schon, weil seitdem 40, 50 weitere Godzilla-Filme ins Land gezogen sind, inklusive einiger US-Verfilmungen und ja, weiß man einfach alles. Und trotzdem macht es Spaß, weil die Figuren so schön sind, also so gut erzählt, möchte ich sagen, und die Effekte wirklich hübsch. Also und weil der Film eben auch sofort mittendrin anfängt, das hat mich echt gefreut. Also du hast wirklich gleich diese treibende Musik, dieses tolle Thema davon, Akira Ifukube, dem Komponisten. Und es passiert unglaublich viel in den ersten 20, 30 Minuten.
Das stimmt. Also die Musik kann man ja sowieso in Anführungszeichen gleich mal abhaken. Das sind ja Themen für die Ewigkeit, die Herr Ifukube da halt zusammengeklöppelt hat. Das sind ja, und die ziehen sich ja auch bis zum Ende. Also ich habe ja vor kurzem Godzilla Minus One gesehen. Selbst da werden sie Stücke noch genommen. Warum? Weil sie ganz einfach ikonisch sind und weil sie halt treiben, weil sie den ganzen Kram halt großartig untermalen. Sie sind dramatisch, sie haben Schwung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen mitgepfiffen, als sie dann ins Ziel gelaufen sind. Ich konnte mich halt irgendwie nicht so zurückhalten. Das sind ganz einfach absolut erstklassige Titelthemen. Und ich meine, er hat auch noch für andere Filme aus der Reihe und halt auch für Motron und so einen ganzen Kram hat er auch ziemlich gute Themen gemacht. Also der Mann konnte was. Er hat auch für ein paar Satoichi-Filme hat er auch Musik gemacht und du erkennst seinen Stil dann auch wirklich relativ schnell. Wenn man denen dann sagt, hey, das ist Ifukube, sagst du, ja klar, natürlich ist er das. Also der gute Mann, der ist einer der drei großen Eckpfeiler definitiv von Godzilla. Das andere ist halt Ichiro Honda. Und der dritte, das ist dann halt natürlich der große Effekt-Mensch, nämlich Gott Eiji Tsuburaya. Ich habe es mir extra hier aufgeschrieben und ich spreche es trotzdem scheiße aus. Was soll's? Ja, weil der Mann hat ja die ganzen Effekte gemacht und hat damit ja den Standard festgelegt, wie so ein Film auszusehen hat, also wie ein Monsterfilm aus Japan auszusehen hat. Selbst heute noch, wenn Godzilla jetzt mittlerweile ja, ich sage leider, computeranimiert durch die Gegend stapft, basiert das darauf, wie der gute Mann diese Szenen inszeniert hat. Also soweit ich weiß, ist es ja auch so gewesen, Honda war für den ganzen Kram, wo es Menschel zuständig, aber wann immer Godzilla da irgendwie Rabatz macht, war der werte Special Effects Mann Tsubayara dafür verantwortlich.
Steckt er denn auch im Godzilla-Kostüm oder war das? Nee,
das waren andere gewesen, das waren Stuntmänner gewesen. Soll auch definitiv nicht so ein großer Spaß gewesen sein, da drin herumzuwanken. Das waren auch noch irgendwie andere Zeiten gewesen. Da war man, was Arbeitssicherheit angeht, noch etwas relaxter unterwegs, sage ich jetzt mal. Vor allen Dingen in Japan mit ihrer Arbeitsmoral. Da gab es ja noch einige Ohnmachtsanfälle in dem guten Kostüm.
Ich habe mir angelesen für diese Art von Tricktechnik oder also Männer in Kostümen, die durch Modellbaustädte stapfen, gibt es eben sogar so extra dafür geschaffenen Begriff, nämlich Suit Nation. Ja, gut, er ist da. Er sei mal erwähnt hiermit. Ich finde den ein bisschen merkwürdig, weil ich denke bei Mation immer gleich an Animation und hier wird eben gar nichts animiert. Da denke ich dann doch eher an sowas wie klassische Trickfilmtechnik oder Stop-Motion-Animation. Aber na gut, weil das ist ja schon alles, ich weiß nicht, klingt jetzt blöd, aber echt. Das ist ja echt. Das ist einfach nur in der Regel eben in Slow-Motion gefilmt, also overcranked. Man lässt einfach quasi den Film etwas schneller durch die Kamera laufen als bei normalen Spielszenen. Und das gibt dem Ganzen eben so ein bisschen Größe und Gewicht.
Genau. Und
also das ist zumindest die Idee, die man dann auch ignoriert hat für das Sequel. Aber das ist das Gleiche.
Ansonsten, ich habe mir dann noch eines der Extras angeguckt und anscheinend hat das Ganze wiederum seine Wurzeln im Kabuki-Theater, wo auch halt Leute im Kostüm herumlaufen. Also das Ganze ist schon geerdet in einer uralten japanischen Theaterkunst tatsächlich. War mir vorher auch noch nicht so bewusst gewesen. Jetzt kann ich allerdings nicht sagen, ja, das sieht man dann. Ich habe keine Ahnung von Kabuki-Theater. Ich kenne Sergeant Kabuki, mein NYPD und dann hört es auf, wenn ich ganz ehrlich bin. Sorry, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich kann jetzt hier zumindest, hat das dieser japanische Filmwissenschaftler gesagt, das basiert auf Kabuki-Techniken, also wird es wohl stimmen, sage ich jetzt einfach mal.
Alles gut. Ich glaube, mehr als einfach das Wort Kabuki kannten die bei Troba auch nicht und dachten, ach, das klingt ja lustig. So nennen wir mal unsere Protagonisten. Ja. Ja, ich weiß noch viel weniger als du. Deswegen, ich bin ja relativ frei hier. Normalerweise versuche ich einigermaßen vorbereitet zu sein für die Filme, über die wir sprechen. Habe ich jetzt ja auch getan. Also ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet. Will heißen, habe die Filme gesehen. Ansonsten bin ich komplett ahnungslos, weil ich immer denke, und das schicke ich gleich mal so als Vorbehalt vorweg, was ich immer so habe, weil einerseits riesen Bock drauf, die Filme alle zu gucken. Andererseits eben diese, dass es an mir nagt, ist, Patrick, du weißt überhaupt nicht, wovon du redest. Du bist überhaupt nicht in der japanischen Kultur drin. Du bist überhaupt nicht in der Godzilla-Lore drin. Und ich kriege eben so viele Leute mit innerhalb meiner schmalen Social-Media-Bubble, die unglaublich viele interessante Sachen zu sagen haben, die da den neuesten Godzilla-Film kommentieren mit, ja, das haben die ja schon 74 und 89 in den Filmen gemacht. Und das ist ja nur eine Neuauflage von dem 58er so und so. Und ich denke mir, ja, wenn ihr es sagt, okay, ich traue mich schon gar nicht mehr, irgendwas gut zu finden oder gucken zu wollen.
Gut, also ich kann zumindest hier eine Warnung geben, wenn, also vielleicht noch nicht, vielleicht enttäusche ich dich jetzt auch, wenn du jetzt gedacht hast, meine Güte, der André, ein intimer Kenner sämtlicher sozialer Strömung und kultureller Strömung in der japanischen Geschichte, da bin ich auch so ein bisschen raus. Also ist es durchaus möglich, dass ich jetzt hier irgendwas sage von wegen, ja, das ist ja in Japan auch so und es ist völliger Müll. Also wenn irgendjemand das jetzt hört und sagt, meine Güte, was labert ihr denn da? Ihr könnt mich gerne verbessern in den Kommentaren. Ich lerne gerne dazu.
Okay, noch so ein sakrilikhaftes Ding. Ich habe tatsächlich an den Roland Emmerich Godzilla zu Beginn gedacht. Weil der Film hier macht was Ähnliches. Natürlich gut 30 Jahre, 40 Jahre vorher. Und sehr viel besser. Aber die sind sich nicht ganz unähnlich in der Art und Weise, wie sie einsteigen. Inklusive eines Menschen, der da auf einer Insel oder an der Küste sitzt und sagt, Godzilla, Godzilla oder Gojira, Gojira.
Das ist ja tatsächlich... Das basiert ja, vielleicht hast du das auch gelesen, die ganze, vor allen Dingen der Beginn basiert auf einer wahren Geschichte, die noch in den Film reingepackt wurde. Da ist halt ein Fischerboot, Lucky Dragon hieß das Ding, glaube ich, ist da halt durch ihre Fischergründe gefahren und dann haben die Amerikaner da die ersten H-Bomben-Tests gemacht und die sind dann halt mit dem Fallout in Berührung gekommen und ein paar sind daran auch gestorben. Oder zumindest einer ist daran gestorben, beziehungsweise die Leute haben dann zuweilen auch große gesundheitliche Schäden mitgenommen. Und darauf basiert das halt, wenn die halt da rumfahren, auf einmal gibt es einen großen Lichtblitz und die brechen alle zusammen und es sterben einige Leute. Das ist tatsächlich etwas, was top aktuell zu der Zeit gewesen ist. Dass Emmerich das übernommen hat, war halt eine Anspielung, vermutlich wusste er gar nicht, warum das war, aber...
Ja, und ich glaube, er hat sich an der richtigen Stelle bedient. Also ich kann mit dem Emmerich Godzilla von, ich glaube, 98 ist der relativ wenig anfangen. Aber ich glaube, da hat er an der falschen, an der richtigen Stelle sich inspirieren lassen. Der Originalfilm, der alte, ist aber sehr, sehr viel ökonomischer erzählt. Also erstmal, glaube ich, eine knappe Stunde kürzer und in der deutschen Kinofassung noch kürzer. Mhm. Ich habe jetzt hier zur Vorbereitung die japanische Originalfassung von, ich glaube, rund 95 Minuten geguckt. Und ich habe das Gefühl, die ist epochal genug. Ich habe dann aber auch danach nicht das Gefühl gehabt, ich hätte doch mehr sehen wollen. Und ich glaube, dass mein Gefühl war, fast mehr gesehen zu haben, als ich tatsächlich habe, weil der Film unglaublich dicht erzählt ist. Also von Godzilla taucht auf bis hin zu, wir schicken so ein Forschungsschiff los, was dann erstmal so die ganze Situation aufklärt und den ersten Toten und das erste menschliche Drama. Da vergehen gerade mal, also das sind die ersten 10 bis 15 Minuten, da ist unglaublich viel los gleich vom Beginn. Und das eben untermalt eben mit dieser treibenden Musik. Ich habe das Gefühl, da ist, also ich bin schon richtig atemlos nach der ersten Viertelstunde.
Eine Sache will ich noch anmerken, es ist wohl tatsächlich so, zu dem Zeitpunkt damals war das wohl für viele Japaner, zumindest laut dieses sogenannten, Filmhistorikers, so eines der ersten Mal, dass sie tatsächlich auch mit den Schrecken von Hiroshima und Nagasaki echt konfrontiert worden sind, weil das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, nachdem halt die Atombombenangriffe stattgefunden haben. Japan war ja dann 7 Jahre lang unter Besatzung gewesen und tatsächlich wurde das wohl eher in Anführungszeichen unter Verschluss gehalten, also es wurde nicht groß herumposaunt. Also das heißt so, es war wohl mehr oder minder klar, ja, da ist was gewesen, aber was da genau los war, das wussten Japaner im Grunde genommen nicht. Und erst so um den Zeitraum von Godzilla rum wurden die ersten beiden Filme gedreht. Aber Godzilla war wohl tatsächlich so der erste Film, der die Zerstörung dann halt auch so wirklich erlebbar gemacht hat. Also als wäre man wirklich dabei. Also das ist für die wohl tatsächlich ein wirklich, wirklich schrecklicher Film gewesen. Im Sinne von nervenaufhetzend und halt wirklich emotional beanspruchend.
Ja, das glaube ich gerne. Mein Eindruck war auch, dass alle die Szenen, wo eben die Wissenschaftler und Militärs um so einen runden Tisch sitzen und eben darüber beratschlagen und heiß diskutieren, wie sie Godzilla begegnen sollen, alle immer so von einem von einem Gefühl begleitet sind, hier wird quasi so ein Tabu gebrochen, weil darüber geredet wird. Das wird alles immer so ein bisschen so verhuscht mit so, ja, wir müssen uns endlich damit konfrontieren, dass XY und so weiter. Mhm. Also man hat immer noch so eine gewisse Vorbehalt, überhaupt das offen zur Sprache zu bringen. Und das merkt man im Film auch ganz, ganz deutlich an, dass hier quasi einfach so eine Schwelle übertreten wird, sowohl dramaturgisch als eben auch politisch in dem, was der Film da eben macht und was er eben auch nochmal zur Sprache bringt. Und das macht aber auch den Film so besonders, weil dadurch eben auch die Bedrohung so real wird. Das ist natürlich was völlig anderes zu sagen, ja, klar, irgendwie das, was dort passiert ist vor einigen Jahren, Wasserstoffbombentests, hat einen unmittelbaren Einfluss darauf, dass eben dieses Monster auftaucht, als einfach nur zu sagen, ja, ist jetzt einfach da. Hat es einfach gerade mal Lust gehabt, Japan anzugreifen oder die Insel Odo. Mhm. Also.
Ich war ja tatsächlich was ich komplett verdrängt hatte im Laufe der Zeit, war ja gewesen, ich hatte ja immer gedacht, Godzilla entstand durch die Atombombe. Es ist mir jetzt zum ersten Mal irgendwie aufgefallen, nee, der hat vermutlich die ganze Zeit friedlich in einer Höhle gelebt, irgendwo ganz weit unten im Meer, aber aufgrund der Tests ist er halt anscheinend mit Fallout in Berührung gekommen und ist halt raus und kommt halt aus seiner Höhle raus und ist dann relativ desorientiert, was da alles los ist. Und dann ist er halt eine Stadt leider an seinem Weg. Also Godzilla in diesem Film, das will ich noch ganz kurz sagen, das ist mir zum ersten, ist mir irgendwie noch aufgefallen, in späteren Filmen ist er halt in seinem Spiel, nenne ich es mal, ein bisschen expressionistischer. Hier dagegen hast du tatsächlich halt ein Wesen, was halt aus dem Meer rauskommt und eigentlich ein komplett totes Gesicht hat. Und das einfach nur von Punkt A nach Punkt B geht, aber da ist halt leider Tokio dazwischen. Und wenn man ihm halt irgendwie eine Eisenbahn in den Weg stellt, dann tritt er halt drauf oder guckt mal kurz, was es ist. Oder macht halt Sachen kaputt, die ihn da stören oder wenn man ihn halt nervt. Er ist halt ganz einfach die Natur, die zurückschlägt. Also wie in ganz vielen späteren Tierhorrorfilmen, man kann die Natur halt nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt vergewaltigen. Irgendwann schlägt sie sehr effektiv zurück. Und das ist hier Godzilla. Und tatsächlich, wie gesagt, jetzt komme ich in den Bereich, wo ich jetzt sage, ja, japanische Kultur, bitte nicht falsch verstehen. Mhm. Aber ganz simpel gesagt, in Japan kannst du keinen Stein umdrehen, ohne dass darunter irgendeine Art Naturgeist ist, um es mal ganz klar zu sagen. Da ist ja quasi alles mit Geistern versehen. Und was wir hier haben, ist ja dann eigentlich die fernste Vergangenheit, der ist ja ein paar Millionen Jahre, soll er sich ja irgendwo versteckt haben, also der werte Godzilla. Mhm. Was da kommt, ist ja im Grunde genommen, sind so die Geisterurahnen, also das ganz alte Japan, was wieder herauskommt und die Moderne zerstört, weil die Moderne ist das gewesen, was sie in diesen Zustand gebracht hat. Verstehst du, was ich meine? Oder rede ich jetzt viel zu verschwurbelt? Und das ist halt.
Nee, überhaupt nicht.
Und eine Sache ist ja tatsächlich, es ist durchaus möglich, dass, ich habe jetzt nicht jeden Godzilla-Film minutiös mir gemerkt, möglich, dass andere Filme da auch nochmal drauf anspielen, aber zumindest bis zum Ende der zweiten Reihe der Heisei-Ära, natürlich ist der Angriff auf Hiroshima und Nagasaki durch nichts wirklich zu verzeihen, aber wir dürfen an diesem Punkt ja, Japan war ja auch kein Kind von Traurigkeit im Zweiten Weltkrieg, muss man so ganz freundlich auszudrücken. So, und das wird eigentlich in fast keinem Godzilla-Film mehr so wirklich zur Sprache gebracht. Da sind halt die Monster und hampeln rum, beziehungsweise später in der zweiten Reihe ist Japan auch mehr oder weniger dabei, sich absolut zu hoch zu glorifizieren und als den Namen der Welt darzustellen, auch in der Showa-Reihe jetzt hier, passiert das später auch noch. Wenn halt irgendwie die große Weltgemeinschaft ist, dann ist das meist unter der Führung der Japaner, weil die ja zu dufte sind. Und das hier, also der erste Godzilla-Film, ist der einzige Film, wo zumindest so noch so sachte, jetzt auch nicht irgendwie übermäßig, weil über den Zweiten Weltkrieg wird in Japan wohl immer noch nicht wirklich geredet, also zumindest nicht über die Schuld, aber halt die Mitschuld, sorry, aber halt in diesem Film spielt das halt noch so ein bisschen mit, weil die Atombombe ist ja im Grunde genommen eine der Folgen des Zweiten Weltkriegs, an denen Japan halt bei den Achsenmächten dabei gewesen ist. Sprich, dass Japan, dass halt ein alter Geist hochkommt, ist im Grunde genommen meines Erachtens halt auch der mahnende Geist der Urahn, dass das, was Japan da angestellt hat, halt zu dem geführt hat. Und deswegen werden sie jetzt bestraft.
Ah, das hast du aber wunderbar auch zusammengefasst tatsächlich. Ich kann mir nichts mehr hinzufügen. Außer, mein Empfinden war ähnlich, aber ich hätte es nicht so gut in Worte fassen können tatsächlich. Ich finde gut die Art und Weise, wie es zur Sprache gebracht wird, weil ich natürlich auch nur so eine bedingt hohe oder sagen wir mal offenlegende Erwartungshaltung habe. Also Erwartungshaltung an die daran, wie eben die japanische Filmindustrie mit diesem Thema umgeht. Mir ist schon klar, dass da 1954 jetzt keine Menschen in diesem Film auftauchen werden, keine Figuren, die sagen so, ja, wir haben uns schuldig gemacht und jetzt müssen wir alle für unsere Sünden zahlen. Allerdings, es steckt ja doch durchaus subtile Kritik darin, in der Art und Weise, wie eben Politiker und die Militärs porträtiert werden, mit dieser Haltung so, ja, da reden wir jetzt mal nicht so drüber und lass uns mal irgendwie dieses ganze Ding nicht so hochkochen. Ich meine, da läuft ein turbos Monster durch Japan und da sitzen ja wirklich Leute an diesen runden Tischen und beratschlagen, wie sie damit umgehen und sagen, ja, jetzt lass mal das Problem nicht größer machen, als es ist.
Ja, auch mit dem Hintergrund, die Besatzung ist jetzt ja vorbei. Und man ist jetzt gerade wieder dabei, okay, wir mischen langsam wieder auf der Weltbühne mit und jetzt den Amerikanern sagen, eieiei, mit euren Atombombentests habt ihr uns hier was eingebrockt. Das will ja auch keiner. Die Politiker wollen das ja am besten halt unter den Teppich kehrt, was ein bisschen schwer ist, wenn da halt Godzilla durch die Gegend läuft. Aber halt die Bürger, also in diesem Fall ja die Bürgerin, das ist ja, ich habe keine Ahnung vom japanischen Parlament, aber da ist halt eine Gruppe von Frauen, die halt die ganze Zeit sagt, nee, das müssen wir sagen. Ja, nee, lieber nicht. Und ihr wisst ja, lasst mal lieber. Das sind auch ganz reale politische Umstände, die zu diesem Zeitpunkt gewesen sind. Und um nochmal um das Thema der japanischen Tool zurückzukommen, das kriegen wir ja noch einmal personifiziert in der Figur von Dr. Serizawa. Ja. Und das ist ja, also das ist sogar ein relativ deutlicher, also er wird dort nicht gewesen sein, aber ich habe ihn so in meinem Verstand immer so gesehen, okay, der war vielleicht auch bei der berüchtigten Unit 731 gewesen, die wir alle noch kennen aus Man Behind the Sun. Ja, das ist halt, wer sie nicht kennt, da haben Japaner absolut unmenschliche Menschenexperimente gemacht und es hat keiner überlebt, absolut keiner. Und Dr. Serizawa gehört halt zu den Leuten, denen ich zutrauen würde, dass sie dort gewesen sind. Weil die Schuld, die er halt auf sich geladen hat, daran zerbricht er im Grunde genommen. Und trotzdem, er ist halt Wissenschaftler, forschte er schon am nächsten Ding, was halt der Welt wieder nur, natürlich aus den besten Absichten, weil wir wissen ja, der Weg zur Hölle ist ja mit den besten Absichten gepflastert. Natürlich, ich habe eine tolle Sache, das könnte eine Waffe sein, aber wenn man sie richtig einsetzt, dann ist es natürlich, dann ist das Ding super. Ja, dann präsentiert das Ding, was macht es? Ja, du drückst auf den Knopf und Fische werden zu Skeletten. Es gibt bestimmt irgendwas, was man damit machen kann, was toll ist, aber mir fällt es gerade nicht ein, um es ganz klar zu sagen.
Ja, ich glaube, in der Szene, in der man eben sieht, wie diese quasi Waffe, die Wasser den Sauerstoff entzieht, dadurch eben alles Leben darin tötet, also wie die gezeigt wird, ich glaube, da kam auch so die Effektkunst, die damaligen an ihre Grenzen. Das erinnert mich dann doch eben wieder so an die klassischen Monster-Horrorfilme, irgendwelche Jules Verne-Adaptionen, die zur selben Zeit ungefähr im Hollywood-Kino dann produziert wurden, mit etwas irgendwie käsigen Monster-Tricks und eben wenig Liebe zum möglichst wahrhaftig wirkenden Detail. Also das war dann alles, ist alles schon sehr, sehr fantastisch und so ein bisschen drüber. Aber ja, grundsätzlich die Figur finde ich super spannend. Ich wollte zum Man Behind the Sun natürlich pflichtgemäß ergänzen. Also liebe Menschen, die uns zuhören, guckt euch den Film nicht an, falls ihr nicht gesehen habt. Also
versaut den Tag ziemlich, oder?
Ja, versaut einem den Tag, vermittelt ein nicht wirklich gelungenes Bild oder adäquates Bild der japanischen Kultur und Politik, wie auch immer. Und also, wenn ihr jetzt nicht gerade von euch behaupten könnt, dass Gesichter des Todes euer Lieblingsfilm ist, dann lasst es einfach. Oder Ebola-Syndrom oder sowas. Also, dann lieber Ebola-Syndrom oder so, nochmal gucken.
Ja, aber wir gehören der Generation an, da hat man diesen Cat 3 kam noch geguckt, weil irgendwie, wir sind die krassesten. Das gucken wir jetzt.
Das sind die krassesten Sachen, ja. Aber ja, zurück zu Godzilla. Tolles Ding. Man hat so ein bisschen das Gefühl, wir gehen ja normalerweise immer so die Handlung Schritt für Schritt durch der meisten Filme, über die wir sprechen, weil man auch davon ausgehen muss, dass jetzt eben die allerwenigsten Menschen diesen ollen Bruno Mattei-Klopper gesehen haben und gerne ohne Detail wissen wollen, was da Szene für Szene passiert. Bei Godzilla erscheint es ein bisschen so wie, sprichwörtliche Eulen nach Athen tragen, weil ich glaube, die meisten Menschen, wie gesagt, einfach nur durch popkulturelle Osmose wissen mehr oder weniger, was in dem Film passiert. Wir sollten aber vielleicht trotzdem über so ein paar Lieblingsszenen mal sprechen, was uns besonders gut gefallen hat, ohne jetzt zu sagen, und da passiert dies, und da passiert das, und da passiert jenes. Hast du sowas wie Lieblingsszenen, Lieblingsfiguren? Was liebst du an Godzilla besonders, dem allerersten?
Also tatsächlich halt Dr. Serizawa, weil der halt so die komplette Symbolik der japanischen, der hat das Wort so...
Auch ein toller Look mit der
Augenklappe. Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, das ist doch garantiert auch Symbolik. Also ist das jetzt so... Nur mit dem halben Auge hinsehen, also quasi verdrängen oder also sowas in der Richtung, dass man genau weiß, diese Leute haben uns da schon in die Grütze geritten, aber wir gucken mal lieber nicht so genau hin. Also ich finde die gesamte Figur von Dr. Sirizawa, relativ gut. Und der kommt ja als Name dann später sogar in den Ami-Godzillas wieder vor. Zwar relativ nebensächlich, aber zumindest hat sich das gehalten. Dann mag ich halt die Figur von Takashi Shimura, ein altgedienter Kurosawa-Mitspieler halt auch, der halt auch in Ikiro heißt es den, glaube ich, einmal richtig leben. Auch ein ganz großartiger Film. Also das muss man halt ganz klar sagen, hier spielen halt nicht irgendwelche Leute mit, wo man sagen kann, ja, einmal durch den Monsterfilm gelaufen und danach nie wieder gesehen. Das Ding war eine richtige Großproduktion. Das Ding war ein Prestigefilm für die Toho gewesen. Und deswegen, da spielen halt gestandene Stammschauspieler von Akira Kurosawa halt zum Beispiel mit. Von daher, klar zu zeigen, das Ding ist edel. Also richtig edel inszeniert. Das haben spätere Werke vielleicht so ein bisschen vermissen lassen. Aber das Ding hier ist ein hochbudgetiertes Edelgenre-Kino mit einer Botschaft. Und das hat ja auch geholfen. Der Film ist ja richtig erfolgreich geworden. Obwohl der Film eigentlich nur eine Notlösung gewesen ist, weil der Produzent des Ganzen hier, Tomoyuki Tanaka, der war eigentlich nach Indonesien wohl gefahren, weil da hatten sich damals waren wohl noch eine ganze Menge Japaner gewesen, die halt dort nach dem Zweiten Weltkrieg geblieben sind und wollten mit denen einen Film drehen. Darüber hat nicht geklappt und auf dem Flug zurück hat er halt auf das Meer gesehen und dachte dann halt irgendwie, was ist da wohl unten drin? Und so kam auf die Idee von Godzilla, der, zumindest habe ich das mal so gehört, zu Beginn noch ein riesengroßer Oktopus sein sollte.
Ah, okay. Wäre ein bisschen schwierig gewesen mit der Fortbewegung.
Ich glaube, deswegen muss dann auch ein Dinosaurier. Ich glaube, Beast of 20,000 Fathoms war dann auch gerade schon gelaufen. Deswegen dachte man sich, ja, Dinosaurier müsste gehen.
Es gibt ein bisschen mehr her, muss ich sagen. Also wenn ich eine leise Kritik üben wollen würde, ist es so, dass die Szenen generell im Wasser und unterm Wasser mir nicht die liebsten sind. Also effekttechnisch. Mir ist eben auch wirklich lieber, ich sehe Godzilla in voller Größe an Land, durch den Wald stapfen, durch eine Stadt stapfen, einen Zug umrennen, Hochspannungsmasten umwerfen. Das ist mir eben tatsächlich das Allerliebste. Und wenn es so gut gemacht ist wie hier, umso lieber tatsächlich. Also ich finde tatsächlich die Effekte unglaublich gut gelungen. Ich war ein bisschen überrascht davon jetzt wieder, wie krude Godzilla noch aussieht. Du hast ja bereits gesagt, er wirkt einfach so weniger emotive, also weniger ausdrucksstark, sehr, sehr simpel gestaltet. Tatsächlich hat er schon diese tollen, wie nennt man das, diese Garnitur da auf dem Rücken. Die Rückenplatten, wie auch immer. Also die sind schon so wie in späteren Godzilla-Filmen. Der ganze Rest des Looks, doch eher reduziert. Und wie gesagt, also er kann seine Augen nicht bewegen. Er hat diesen charmanten Überbiss, den man nicht so richtig sieht. Den sieht man, glaube ich, im Godzilla schlägt zurück ein bisschen besser. Aber es ist einfach, es ist schlicht. Und trotzdem, ich glaube, vollkommen ausreichend, eben weil ich auch Godzilla nicht wirklich als Schurken oder als den großen Endgegner des Films wahrgenommen habe. Ich meine, klar geht es am Ende darum, ihn zu besiegen. Aber mein Eindruck war, er soll auch nicht bösartig wirken.
Nee.
Sondern einfach vielleicht nur genervt. Ja. Genervt, dass man ihn aus seinem Millionen Jahre andauernden Schlaf geweckt hat.
Im Grunde genommen ist er ja auch ein Opfer von der ganzen Sache gewesen.
Ja, natürlich.
Also, er ist halt aus seinem natürlichen Habitat rausgerissen worden und jetzt müssen halt die Menschen sehen, wie sie damit klarkommen. Er wollte nicht hochgehen. Ist halt da. Und da ist halt, wie ich schon gesagt habe, eine Stadt in seinem Weg. Doofe Stadt. Früher war sie nicht dort gewesen. Was macht sie da auch?
Mir hat die ganze wissenschaftliche Aufarbeitung unglaublich gut gefallen. Du hast ja bereits hier Takashi Shimura genannt als Professor Yamada. Tolle Figur. Ich meine, bei dem kann man auch richtig mitgehen. Du hast ja auch schon erwähnt, gestandener Kurosawa-Schauspieler, der weiß eben auch, wie man mit ganz kleinen Gesten große Emotionen vermittelt. Das ist eben auch ein Mensch, mit dem leidet man eben auch gerne mit dieser irgendwie Zerrissenheit zwischen familiären Verpflichtungen und eben dem Ruf der Wissenschaft und dabei der unbedingten Notwendigkeit, auch dieses Monster zu besiegen, aber es vielleicht auch doch ganz gerne ein bisschen erforschen zu wollen. Und auch eben der Schuld, die er auf seinen Schultern offensichtlich trägt, weil er weiß ja, was die Japaner da gemacht haben in den letzten Jahren. Und das ist, also all das schwingt da mit in seiner Performance und das finde ich ganz toll. Und wenn er dann so darüber erzählt, woher Godzilla kommt und das irgendwie so wissenschaftlich aufbereitet hier, das sind die Spuren und daraus können wir ablesen, dass er eben von diesem und jenen Echsenwesen aus grauer Vorzeit abstammt. Also es hat mir unglaublich gut gefallen. Also das sind normalerweise so oft in vielen Monsterfilmen die Szenen, die mir am unliebsten sind, weil sie so uninteressant sind. weil sie quasi eher so einer Pflichterfüllung dienen. So für, wir müssen mal kurz rationalisieren, warum uns jetzt ein Monster angreift. Aber so in den Händen von Takashi Shimura ist das wirklich, wirklich, wirklich toll. Da habe ich unglaublich Spaß dran gehabt. Vor allem noch so mal direkt einen Vergleich zum Sequel, wo das eben dann nicht mehr so gut funktioniert. Ja. Aber da sind auch die Zeichnungen in diesen Dino-Bilderbüchern nicht so gelungen.
Nee, also, und ihr bringt doch das Dilemma ja auch gut auf den Punkt, weil der sagt, er ist ja der Klasse, trotzdem der klassische Wissenschaftler, der sagt, ja, immer alles töten, eigentlich sollten wir ihn doch erforschen, da könnten wir so viel rausholen. Und ja, unter anderen Umständen hätte er ja auch total recht. Also er ist ja noch der humane Wissenschaftler. Er würde das ja gerne halt vermutlich für, zum Nutzen der Menschheit ausloten. Indes allerdings, die haben jetzt halt die Zahnpasta aus der Tube gedrückt. Die wieder reinzubekommen, ist halt schwer. Und deswegen ist halt dort und weiß halt irgendwie, ja, er könnte so viel daraus holen. Er könnte vermutlich so viel Gutes aus diesem Wesen, aus diesem ja im Grunde genommen Wunder, in Anführungszeichen, wunderbaren Wesen. Ich meine, das ein Wesen, das seit Jahren, Millionen Jahren irgendwo geschlafen hat. Was könnte man da für Erkenntnisse rausziehen? Da kriegt doch jeder Wissenschaftler feuchte Träume von. Und trotzdem weiß er im Grunde genommen schon von Tag 1 an, ja, aber das wird nicht klappen. Wir müssen das viel loswerden. Ich werde keine Chance haben. Da geht etwas weg, das, was meiner Wissenschaftlerethik widerspricht, das ja komplett. Ich muss diese wunderbare Gelegenheit, muss ich dabei helfen, die zu beseitigen. Auf der anderen Seite vielleicht auch besser, weil Gott allein weiß, was die daraus machen würden, wenn sie ihn sezieren würden, muss man ganz klar zu sagen.
Ja, ja. Er ist so wunderbar tragisch. Ja.
Und natürlich die Zerstörungsszene. Also, ja. Gut, das ist jetzt Eulen nach Athen tragen, ganz, ganz simpel gesagt. Das ist immer bei Godzilla der Hauptpunkt. Aber diese Zerstörungsszene, so ab der Mitte des Films, wo er dann halt durch Tokio stapft, da ist halt nichts mit irgendwie, hahaha, lustig. Monster zertrampelt eine Miniaturstadt. Das wird ja echt so inszeniert, das ist das komplette Inferno. Du siehst ja sogar eine Mutter mit ihren Kindern darum hocken, wo sie dann sagt, wir werden gleich bei deinem Papa sein und du weißt ganz genau, ja, ja gut, ihr seid ja gleich tot. Ganz einfach gesagt.
Ja, ne, das ist so, also sorry, dass ich dich jetzt kurz unterbreche, das ist so ein Moment, ich glaube, im westlichen Kino, egal zu welcher Zeit, egal ob in den 50ern oder zur Jetztzeit, hätte das natürlich damit geendet, dass sie in letzter Sekunde gerettet werden. Aber nicht in diesem Film.
Ja, ich meine, selbst Godzilla Minus One, um jetzt mal vorzugreifen, traut sich das später auch nicht, da wirklich Opfer zu bringen dahingehend. So, aber hier ist es halt noch so, dass das passiert. Und dann halt der Nachklapp. Du siehst ja dann noch eine kurze Kamerafahrt über das zerstörte Tokio. Für wenig Geld sehr gut gemacht, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Und dann bist du halt im Krankenhaus. Und selbst da ist ja komplett zappenduster. Also da wird halt ein Geigerzähler an ein Kind rangehalten. Und ein kurzer Blick mit einem den Kopf schüttelnden Arzt sagt dir ganz einfach, ja, das Kind wird jetzt wohl sterben. Ganz, ganz simpel gesagt. Und ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, wir treffen dann die Mutter, von der wir gerade geredet haben, nochmal und sie liegt dann auch schon, ist gestorben und das Kind fängt an zu heulen und muss beruhigt werden von der weiblichen Hauptfigur des Films, die ein bisschen blass bleibt von mir aus. Also ihre Rolle ist halt mehr oder minder, ja, sie ist das nette Mädel und da ist auch so ein bisschen das Love Interest von Dr. Serizawa und dem anderen männlichen Helden. Aber sei es drum, es war vielleicht...
Wie hat die Liebesgeschichte für dich funktioniert? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, es ist okay.
Ja, sie war da. Es ist ja eigentlich so, dass Dr. Serizawa anscheinend aus irgendeiner Art von kindlichem Versprechen, ich habe es nicht so ganz mitbekommen, anscheinend sie heiraten will, aber sie hat sich in den Assistenten von Dr. Yamane halt, oh Gott, wie heißt sie hier? Daisuki
Hideto und ja. Hideto heißt die Love Interest und sie heißt Emiko.
Okay, danke, sorry. So, und halt, eigentlich wollen die beide was miteinander anfangen, da gibt es noch kurz die Krise, weil halt besagtes Love Interest sagt, ja, wir müssen Godzilla töten und das findet unser Professor natürlich doof und sagt dann, raus aus meinem Haus. Ja, also sie ist funktionell, sagen wir es so.
Ich konnte mir in dem Fall tatsächlich auch nur die Namen merken, nicht weil mich die Figuren so gepackt haben, sondern weil tatsächlich ihr Name, also der von Momoko Kochi gespielten Figur Emiko, ständig genannt wird. Also ihr Love Interest, Hideo Ogata heißt seine Figur, gespielt von Akira Takarada, der sagt eben ständig, Emiko, Emiko, was willst du Emiko, wir müssen mit Serizawa darüber reden und hast ihm schon Bescheid gesagt und ich kann nicht erwarten, dich zu heiraten, Emiko. Und es ist halt wirklich so, es überstrapazierte meine Geduld ein wenig, vor allem eben, weil Hideto, unser männlicher Held, der eben nicht die Augenklappe hat und kein Wissenschaftler ist und keine geschundene Kreatur, die unter den Bürden der Vergangenheit leidet, nach meinem Gefühl sich die erste halbe, die Hälfte des Films gar nicht so sehr zu interessieren scheint für die Bedrohung durch Godzilla, sondern tatsächlich immer nur Emiko nachsteigt und er daran interessiert ist, von ihr endlich dieses Commitment zu bekommen, von wegen, ja, wir heiraten, ja, es ist schon gut, hier komm, ich habe mit hier meiner alten Liebe schon gesprochen. Also und erst gegen Ende, als sie dann sagt so, hey, komm, wir haben hier ein größeres Problem, im wahrsten Sinne des Wortes zu lösen, bringt er dann auch mal ein paar gute Vorschläge, was sie denn eben machen könnten. Und ich war deswegen, glaube ich, so ein bisschen genervt von der ganzen Sache. Nicht, weil die Liebesgeschichte nicht gut erzählt ist, sondern weil ich gedacht habe, okay, aber also die ganze Monster-Storyline scheint zumindest in der ersten Hälfte des Films immer so ein bisschen stehen zu bleiben, beziehungsweise ausgeblendet zu werden, wenn es eben um die drei geht oder um die zwei.
Aber natürlich vom Symbolismus her natürlich auch wieder verständlich. Die beiden sind das Paar, das neue Japan auf den Weg bringen wird. Und da steht halt im Grunde genommen das alte Japan, also das Vorkriegs- und Kriegsjapan in der Figur des Dr. Serizawa, steht halt im Wege. Der muss halt überwunden werden. Das löst er am Ende selber. Also, soweit können wir auch schon vorgreifen.
Ja. Ich fand die Zerstörungsszenen tatsächlich auch wirklich richtig gut. Ich war erstaunt darüber, wie gut die funktionieren. Ich glaube, das Schwarz-Weiß hilft auch ein bisschen.
Ja, das verschlingt so ein bisschen vielleicht das Krude, was es vielleicht bei Farbe haben würde. Also später, als der Kram dann in Farbe gedreht wurde, muss man es ja zugeben, da wurde es dann auch immer mehr auf lustig gedreht und es hat auch seinen guten Grund gehabt. Ich glaube, da konntest du auch das nicht mehr so wirklich, zumindest zu dem Zeitpunkt, mit der Tricktechnik damals nicht mehr wirklich ernsthaft rüberbringen.
Grundsätzlich, also ich habe wirklich ganz wenig zu kritisieren. Ich glaube, selbst diese Krudigkeit des Godzilla-Kostüms ist hier überhaupt nicht fehl am Platz. Im Grunde fügt sie sich sogar jetzt so, aber innerhalb der Inszenierung ganz harmonisch ein, eben in die Tatsache, dass eben auch die kleinen Modellbaustädte und Hochspannungsmasten und Züge, die wir da sehen, Lokomotiven, eben auch nicht so detailreich gestaltet sind. Insofern wirkt das eben alles wie aus einem Guss. Das ist weniger Uncanny Valley, als wenn ich da so ein ganz detailreich gestaltetes Godzilla-Kostüm sehe, wie der eben auf ganz preiswerten Modellbauten rumstarkst. Und insofern ziemlich toll. Also ich kann dir tatsächlich den Effektleuten nur gratulieren und hat mich nie rausgerissen tatsächlich. Da gibt es keinen Moment der Lächerlichkeit, wo ich jemals da saß und dachte, ja, das ist aber schon so, haha, so ein bisschen doof. Gutes Ding, ja, gutes Ding.
Sehr gutes Ding. Und mit tragischem Ende, weil Dr. Serizawa entscheidet sich ja dann, den Oxygen Destroyer doch zu nutzen.
Bitte, ja.
Oh. Aber halt, er opfert sich, weil er genau weiß, nee, wenn erstmal die Leute gesehen haben, was das Ding kann, dann beginnt der ganze Scheiße wieder von vorne. Dann wollen sie ja genau wissen, dann wollen sie das ja auch wieder für irgendwas einsetzen. Natürlich nur für das Gute und so weiter, weil wir wissen ja, haben wir ja gesehen, was es beim letzten Mal hervorgerufen hat. Und deswegen, er opfert sich. Und damit macht halt den Weg frei für unser Liebespaar, damit sie halt Japan eine Zukunft bringen können.
Also das ändert für mich so leichte Schwächen, muss ich sagen. Ich glaube einfach deswegen, weil wir plötzlich mit Figuren Zeit verbringen müssen, hauptsächlich, die ich nicht so wahnsinnig spannend fand. Also Serizawa ist zwar spannend, aber eben so eine sehr unzugängliche Figur. Und Hideto, der ihn mal begleitet unter Wasser, den mochte ich ja wirklich überhaupt nicht. Zudem ist eben Unterwasser-Action auch immer so ein bisschen langsam, um nicht zu sagen langatmig, weil die bewegen sich eben auch ganz langsam, die haben so unglaublich schweren Taucheranzüge an. Also da ist eben auch nicht viel Dynamik drin und das wirkt dann eben auch alles sehr. Ich meine, 1954 war eben auch die Möglichkeit, echt unter Wasser zu drehen, sehr begrenzt in ihren Möglichkeiten und das wirkt dann alles so ein bisschen steif tatsächlich. Das ändert dann wieder so eine gewisse Schwere und adäquate Schwere, wenn dann Professor Yamane sagt so, wenn die Atombombentests weitergehen, wird es bald weitere Godzillas geben. Und das packt mich dann wiederum so auf den letzten Meter dann auch wieder. Aber so diese, sagen wir mal, schlussendliche Action-Szene, alleine was die Schauwerte betrifft, naja. Aber klar, ausreichend tragisch, weil ne, selbst auf Opferung und so weiter funktioniert schon irgendwie.
Ja, und da gibt es ja dann natürlich auch noch das tragische Thema von Akira Ifukube, dass das Ganze auch noch angemessen schwer untermalt. Insofern, ja, passt schon.
Ja, wie heißt der Strahl, der aus Godzillas Mund da kommt? Atomstrahl?
Ich glaube einfach nur Atomic Ray.
Okay.
Da gibt es keinen wissenschaftlichen.
Oder ich dachte, da gibt es innerhalb des Godzilla-Fandoms so ein Spezial.
Atomic Ray, Atomic Wrath, also das ist jetzt. Wenn es ja jetzt vielleicht bin ich allerdings auch nicht in den innersten Kreis des Godzilla-Fan-Zirkels reingekommen und vielleicht sitzen die gerade alle da und machen den geheimen Handschlag und wissen dann, haha, er ist kein Eingeweihter. Ist ja auch möglich.
Ein Gedanke noch zum Ende von Godzilla. Mir geht es nämlich ein bisschen so wie dir, als du sagtest, du hattest kurzzeitig vergessen, dass eben die Atombombentests Godzilla nicht erschaffen, sondern nur einfach wiedererwecken. Ich hatte vergessen, dass Godzilla eben stirbt am Ende und dass tatsächlich der Godzilla, den wir im zweiten Teil sehen, ja dann mutmaßlich einfach ein neuer Godzilla ist.
Das überrascht mich auch immer.
Ich dachte, das sei über alle Filme hinweg immer der gleiche. Ja,
hatte ich auch eine ganz...
Aber das kam dann später, ne,
wahrscheinlich. Also von jetzt an, der Godzilla, den wir bis zum Ende der Showreihe dann haben, das ist immer der, der im zweiten Teil erst auftaucht.
Ja, aber ich meine, man wusste ja auch noch nicht, dass es eine langlebige Reihe wird, die Jahrzehnte überdauert. Ich meine, man hat ja auch im allerersten King-Kong-Film einfach gut King Kong am Ende umgebracht und nicht gedacht, vielleicht wollen wir damit doch ein bisschen mehr Geld machen, ein paar Jahrzehnte später. Also,
und zumindest, was die Kontinuität angeht, sind die Godzilla-Filme eher etwas irgendwie, naja, wir machen jetzt einfach mal gucken. Also ich glaube, bis zum dritten dann King Kong gegen Godzilla wird noch versucht, das immer auch so relativ flüssig nachzuvollziehen, wo kommt der jetzt her? Aber das zerfasert dann mehr und mehr und dann irgendwann lässt man es ganz fallen, der ist halt einfach da.
Ja.
Irgendwann gibt's halt die Monsterinsel, dann ist er halt dort.
Wollen wir Godzilla Cat zurück noch ein paar Worte widmen?
Ja.
Oder ein paar Worte mehr?
Ja, gerne.
Der ist relativ kurz, ist mir als allererstes ins Auge gefallen. Ich meine, schon der erste ist jetzt nicht exzessiv lang, aber der hier mit 80 Minuten. Kann ich das sagen?
Ja, der Film ist recht kurz, aber er gibt sich alle Mühe, das zu verschleiern.
Also. Das ist ein Gedanke, der mir auch gekommen war, tatsächlich, ja. Ich fand erstaunt, ich war erstaunt beim Blick auf die Credits zu sehen, dass eben fast niemand, der am ersten Teil maßgeblich beteiligt war, also in irgendeiner kreativen Funktion, hier wieder auftaucht. Wir haben, ich glaube, vor der Kamera tatsächlich nur Takashi Shimura, der hier wieder auftaucht. Und tatsächlich hinter den Kulissen sind das fast alles neue Leute. Ja. Und man merkt es ein bisschen.
Ja.
Und ich habe ja angelesen, Ishiro Honda hatte keine Zeit.
Ja, gut, vielleicht hat er das Drehbuch gelesen. Hier war genau der gegenteilige Effekt gewesen, den ich bei Godzilla gehabt habe. Als ich Godzilla hier zurück beim letzten Mal geguckt habe, dachte ich irgendwie bei mir, ja, hat vielleicht schon seine Schwächen, aber er ist eigentlich relativ rasant. Und heute habe ich mich gefragt dann, woher kam der Gedanke eigentlich bei mir? Der ist alles Mögliche, nur halt leider nicht sonderlich rasant.
Es ist wirklich erstaunlich. Also ich möchte es auch nicht den komplett abwatschen, weil es ist mitnichten ein furchtbarer Film, aber ich dachte mir auch, mehr als einmal 80 Minuten können sich verdammt lang anfühlen.
Das liegt auch ganz einfach daran, die ersten 25 Minuten passiert im Grunde genommen fast nichts. Du siehst ganz kurz aus der Untersicht Godzilla gegen Anguirus, hochgespoilert, ein neues Monster ist da. Ja. Aber das ist halt nur, wie irgendwelche Leute rumsitzen und quatschen oder tanzen oder im Schlager lauschen beim Tanzen. Ja. Oder du siehst zwei Minuten aus dem ersten Teil, die aufbereitet werden. Wo ich auch so dachte, also das ist eine Szene, die fand ich im Grunde genommen ein bisschen bizarr. Weil da sind sie halt in Osaka, wo Godzilla jetzt halt anscheinend wieder auftaucht. Mhm. Und dann kommt halt hier, Takashi Shimura wieder vorbei in seiner Rolle aus dem ersten Teil und erklärt denen jetzt minutiös, was ist denn da in Tokio passiert? Und dachte ich auch so ein bisschen, okay, ist ja möglich, dass vielleicht damals die Kommunikationswege noch etwas länger dauerten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, man wird auch in Osaka mitbekommen haben.
Japan ist jetzt auch nicht so groß.
Dass da irgendwo in Tokio, dass Tokio vernichtet wurde von einem Dinosaurier. Und ich bin mir fast sicher, dass auch diese Bilder dort irgendwann mal angekommen sind. Aber das ist ja so, die gucken alle ganz interessiert, wie er halt die Filmszenen aus dem ersten Teil zwei Minuten lang wenigstens präsentiert. Die hat auch so, wo ich gedacht habe, wo stand denn der Kamera da eigentlich, als er diese Bilder gemacht hat? Das geht ja gar nicht. Gut, das ist jetzt etwas zu weit gedacht, aber das passt halt alles so nicht so wirklich.
Aber gut, diese Problematik, dass wir eben auch in Überwachungskamera-Szenen oder Fernsehaufnahmen in Filmen quer durch die Filmgeschichte immer quasi Filmbilder, also Kino-Filmbilder sehen, das haben wir auch anderswo. Das hat mich aber auch schon in anderen Stoffen immer gemerkt. Das reißt mich immer massiv raus, wenn es heißt, unsere Überwachungskamera hat da was aufgezeichnet oder irgendjemand hatte eine kleine Kamera dabei und hat das dann eben auch aufgenommen und dann sehen wir ja diese perfekt eingefangenen, offenbar mit einem Stativ oder einer Dolly aufgenommenen Kamerabilder, irgendwie in perfekter Schärfe mit perfektem Sound. Ich denke mir, ja, genau, so wird das dann gewesen sein. Und so ist es eben auch hier, um einfach nochmal die Szene zu zeigen aus dem ersten Film. Tatsächlich, das war eine von zwei Szenen, wo mir das Herz so ein bisschen in die Hose gerutscht ist, weil ich hatte doch so die ersten 10, 15, 20 Minuten die Hoffnung, dass der Film mir noch ein bisschen mehr zu bieten hätte, auch weil eben hier, du hast ja Anguirus erwähnt, dieses igelhafte Monster, das ist ja tatsächlich auch ganz süß. Und ich dachte, da kommt eben noch ein bisschen was. Und dann kam eben dieser relativ lange Rückblick auf Szenen aus dem ersten Teil, damit man eben nicht ganz so viel für neue Action-Szenen ausgeben musste. Und es kommt diese Nachtclub-Szene, wo eben ein, ja, ich glaube, Song fast in Gänze gesungen wird von der Dame, die dort auftritt. Und ich dachte, okay, wir sind eigentlich schon mittendrin. Also Godzilla ist zurück. Und nicht nur Godzilla, hat auch irgendwie noch ein anderes Monster mitgebracht. Und jetzt verbringe ich 3 Minuten dabei, dieser Frau zuzuhören, wie die da irgendeinen Song singt.
Und, ja, na und gut. Zweite Hauptfigur.
Bevor es dann heißt, räumt den Club, da die Monster kommen.
Ich kann jetzt nur von mir reden, aber wenn ich wissen würde, dass demnächst ein Monster hier in Berlin ankommen würde, hätte, würde ich alles Mögliche tun. Nur nicht, ach Mensch, heute gehe ich aus. Beschließen, aber gut. Ja.
Aber im scheiß hedonistischen Berlin, ich glaube, viele Leute würden das machen. Würden sagen, ach komm, jetzt erst recht, komm.
Wieder auch wieder war.
Ab in den Darkroom.
Ja, genau. Und im Zweifelsfall kann man ja ein Selfie machen. Im Hintergrund brennt die Stadt.
Ja, genau. Ja.
Na, jedenfalls.
Jetzt klingen wir wie alte Männer, aber das sind wir ja auch. Weiter im Text. Na,
gut, jedenfalls, Godzilla hat einen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber demnächst Kumpel mitgebracht, der aber auch relativ unspektakulär später einfach verschwindet. Also das ist auch so ein Ding, es wird halt groß angekündigt, oh, und Anguirus ist jetzt auch da, so ein Igelmonster. Ah, und die gehen auf Osaka zu und oh, Kampf des Jahrhunderts. Und ja, für die Stadt ist das garantiert nicht sehr gut, dass die beiden sich da balgen, aber ich muss halt sagen, Anguirus verschwindet relativ schnell wieder aus dem Film. Und jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, Donnerwetter, der wurde ja richtig zerfetzt, da blieb ja kein Arm auf dem anderen, sondern einfach, er wird gebissen und fällt ins Meer. Das war's. Und Godzilla verschwindet dann auch. Und ja.
Es ist so, ich meine, man hätte sich ja auch mehr Zeit nehmen können. Das kann mir ja keiner sagen. Also klar, wir reden jetzt hier, man darf nicht heutige Blockbuster von um die 3 Stunden Länge mit der damaligen Zeit vergleichen. Noch dazu aus einem völlig anderen Kulturkreis. Dennoch kann mir niemand sagen, dass man da nicht einfach ein bisschen mehr Zeit hätte investieren können, um das Ganze nachvollziehbarer zu gestalten. Ich meine, Handlungsfäden, Stränge enden einfach, werden dann wieder aufgegriffen. Einige Sachen kommen viel zu kurz. Angelas ist quasi dann einfach weg. Ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor von der UFDB. Odessa James schreibt hier bei der UFDB, nach einer Bruchlandung auf einer verlassenen Insel entdecken 2 Piloten die Monster Godzilla und Angelus heißt er hier, die erbittert miteinander kämpfen und dann ins Meer fallen. Als sie zurück in Japan sind und darüber berichten, dass ein neuer Godzilla aufgetaucht ist, gehen die beiden Monster schon kämpfend in Osaka an Land. Das war's. Das sei hier kurz noch pflichtgemäß der Regisseur genannt, Motoyoshi Oda, der eben nicht Ishiro Honda ist, offensichtlich. Ich kenne tatsächlich keinen seiner Filme, aber er scheint sehr produktiv gewesen zu sein in der relativ kurzen Zeit, in der er Filme gemacht hat. Und Musik hier auch wiederum nicht vom Originalkomponisten, sondern von Masaru Sato. Auch der ist mir kein Begriff. Aber ja, man merkt im Film eben an, dass es, so leid es mir tut, eine Schnellschussproduktion war. Aber das muss ja nichts Verkehrtes sein. Dennoch, Wo liegt das Problem, habe ich mich gefragt, weil der Film ist kurz und klar, ich kann jetzt sagen, oder wir können sagen, die Clubszene dauert zu lange, das Szenenrecycling aus dem ersten Teil ist ein bisschen zu viel des Guten, weil man offensichtlich nicht das Geld und die Zeit hat, um neue Effektszenen zu drehen. Dennoch sollte ja sowas relativ geschwind vorübergehen, weil es gibt ja genug Story, die es hier zu erzählen gibt, aber ich glaube, die Story ist einfach nicht wahnsinnig interessant. Ja,
genau, danke. Die Geschichte ist einfach nicht interessant. Also ich habe für mich irgendwann ausgemacht, es ist vielleicht der Versuch. Also im ersten Teil sahen wir ja trotzdem im weitesten Sinne Leute, die in Regierungspositionen oder zumindest Anhängen sind und die Wissenschaftler darüber reden. Hier sehen wir im Grunde genommen Arbeiter und Arbeiterinnen, also ganz normale Menschen, die halt damit klarkommen müssen, dass Godzilla wieder da ist. Also Godzilla 2.
Und die arbeiten alle bei so einer Fischfirma, bei der Fang und Vertrieb von Fisch.
Ja. Das ist, als Konzept finde ich das nicht schlecht, aber die Figuren interessieren mich null. Das ist so ein Problem gewesen. Das sind jetzt auch keine Figuren, wo ich sage, boah, die sind alle furchtbar. Nee, das sind alles so nette Egalgesichter. Das ist, du hast halt diese beiden nominellen Piloten, also die beiden Hauptpiloten.
Ja.
Einer von denen soll so ein bisschen Comic Relief sein, glaube ich. Ist auch ein bisschen mopsiger im Gesicht, sage ich jetzt mal. Aber auch das eher so, ja, gut. Ja, ist schon nett. Ja, du bist bestimmt ein toller Kerl, aber. Ja. Und doch zu 90% alles, was mit den Menschen zu tun hat, finde ich kacke langweilig. Ich muss es ganz klar so sagen.
Ja, Also ich finde einige Sachen tatsächlich ganz interessant, weil gut, weil, also interessant ist das bessere Wort als gut oder irgendwie gelungen, weil er macht eben so ein paar Sachen, die ich aus späteren Actionfilmen kenne. Und ich glaube, 1955 war das tatsächlich noch gute Ideen. Nämlich zum Beispiel, also also Kobayashi ist, glaube ich, die Figur, genau, der so ein bisschen mopsige und nicht ganz so heldenhafte Typ, dass man den eben nochmal so eine richtige heldenhafte Szene gibt, kurz vor Schluss. Und er darf dann, glaube ich, auch nochmal so seine Liebe bekunden oder zumindest seine Zuneigung zu einer der weiblichen Figuren. Ich habe leider die Namen überwiegend vergessen, weil die sind eben auch, von denen gibt es so viele und die sind so uninteressant eben auch, weil die haben kein Innenleben außer ihrer, ja, außer der wenigen Charakterzüge, die eben handlungsrelevant sind. Also ansonsten scheinen die wirklich kein Innenleben zu haben. Die eine sitzt eben am Verteilerkasten und kontrolliert die Funkfrequenz und der andere fliegt eben im Flugzeug. Aber das ist auch so, dass das Ende ihres Aufgabenspektrums und ihrer Figurenzeichnung, so egal. Aber auf jeden Fall gibt man dem noch mal so ein bisschen Charakter, kurz bevor man ihn umbringt. Und ich dachte, ach, das kenne ich doch aus 1001 anderen Actionfilmen, wo es dann nochmal so heißt, so, ja, morgen gehe ich in Rente und dann habe ich endlich Zeit irgendwie für all die schönen Sachen und meine große Liebe. Endlich kann ich ihr dann sagen, dass ich den Rest meines Lebens mit ihr verbringen möchte. Und hier ist übrigens der Verlobungsring und ich morgen frage ich sie. Und dann, ach, tot. Oder diese eine Sache mit dem Gefangenentransport, der dann in diese...
Ja, okay, ja.
In die Fabrik reinrast. Also das ist auch so eine Sache, wo ich denke, das also man muss jetzt nicht Hard Rain zitieren, diesen Christian Slater, Morgan Freeman Film, um zu wissen, dass eben Naturkatastrophen oder größere Katastrophen und Kriminalität, kriminelle Akte gut einhergehen miteinander. Das ist eben auch so ein klassischer dramaturgischer Schachzug ist, wenn auch immer noch im aktuellen Hollywood-Kino und globalen Mainstream-Kino zu sagen so, ja, ist eh schon alles schlimm, aber jetzt kommt noch was Schlimmes dazu.
Gut, ja, der Film ist interessant. Ich lasse mich auch dazu gerne bereitschlagen.
Ja, das sind nämlich auch so Action-Film-Klischees.
Ja.
Ich habe darauf geblickt und habe gedacht, ja, damals war das wahrscheinlich noch relativ cool. So, oh, Godzilla und hier Angelas ist ja schlimm genug. Aber jetzt kommen die Kriminellen auch noch dazu. Und dann fahren sie in so eine Fabrik rein und explodieren.
Das lockt dann Godzilla auch noch an. Was ich bei dem Film interessant finde, ist, also der erste Godzilla-Film war ja eine relativ hoffnungslose Angelegenheit. Wenn wir das Ganze jetzt mal auf die japanische Gesellschaft ummünzen, jetzt mal etwas hemdsärmelig, der zweite Film beschwittert dieses, ja, aber jetzt spucken wir in die Hände. Ja, es sieht schlimm aus, Osaka und unsere Fabrik ist kaputt, aber das bauen wir wieder auf. Das, Gott, furchtbares Wort, aber mir fällt kein anderes ein. Das Mindset, was du halt,
Die Geisteshaltung. Ja,
danke. Die Geisteshaltung des zweiten ist bei weitem mehr hoffnungsfroher als im ersten. Und nicht nur das, da wird ja der Klassenvertrag, sage ich jetzt mal, auch voll und ganz erfüllt. Weil als da die Konservenfabrik vorbei ist, kommt ja der Chef persönlich vorbei und sagt dann irgendwie, ja, das packen wir alles hier so gemeinsam, bla bla bla. Und wenn es fertig ist, dann machen wir ein Fest und halalala. Also das ist ja, da ist ja die große Gemeinschaft vom reichsten Firmenboss bis runter zum kleinsten Typen auf dem Schiffkutter. Da ist ja, sind ja alle eins. Und warum? Japan ist am Boden und das wird jetzt wieder aufgebaut. Die Zukunft beginnt nämlich jetzt.
Das stimmt schon. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich dann, also mutmaßlich mal, und vielleicht reden wir eines Tages oder schon in näherer Zukunft noch über weitere Godzilla-Filme, aber ich denke mal, das ist so eine Tendenz, befürchte ich, die sich fortsetzen wird, dass man eben Godzilla als Bedrohung nicht mehr ganz so ernst nimmt. Also es fehlt mir für mich so ein bisschen die weitreichende Tragik. Am ersten war das ja wirklich so, dass man bis kurz vor Schluss nicht wusste, wie man eben Godzilla besiegen wird. Und quasi so erst in den letzten 5 bis 10 Minuten dann eine Lösung findet, aber eben unter Aufbringung größtmöglicher menschlicher Opfer, also zumindest eines menschlichen Opfers. Aber das ist eben tragisch genug. Und man sieht eben auch immer wieder Einzelschicksal im ersten Teil. Also einfach Leute, die tot oder halbtot an die Küste gespült werden. Und man sieht eben auch einzelne Menschenleben. Ganz abgesehen von den vielen Tausend, die da wahrscheinlich in Tokio ums Leben kommen, die haben eben einen Wert. Das bedeutet einen wirklichen Verlust für Individuen, aber für die Gesellschaft auch im Ganzen. Wohingegen hier eben eher so, ja, dieses expositorisch im Vordergrund zu stehen scheint, so von wegen, ach, wir haben hier ein neues Monster, ich sag dir mal, woher das kommt, das ist das und das und das nennen wir jetzt mal so und so, können wir auch einfach ein bisschen abkürzen. Und zum anderen ist auch relativ schnell eine Lösung gefunden. Also es wirkt fast so ein bisschen wie, ach, da ist er ja wieder, was machen wir denn diesmal mit ihm? Ach, hier Leuchtbomben, das könnte funktionieren. Ja, stimmt, komm, gib mir 5, machen wir mal. Ich bin jetzt so ein bisschen, ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen über Gebühr sarkastisch, weil so leicht ist es dann doch nicht, aber es wirkt alles so viel leichter und
kommen wir doch mal auf die.
Also es hat nicht diese Unmöglichkeit.
Kommen wir doch auf die Kämpfe zu sprechen. Oder auf die Bewegung der Monster an sich.
Das, oh, bitte, ja.
Das sag ist, mal.
Was ist da schiefgelaufen?
Es ist wohl tatsächlich so gewesen, dass der Kameramann hat wohl die hat das halt falsch aufgenommen. Und dann hat man das bei den Dailies halt gesehen. Aber halt Tsubayara oder wie der Typ nochmal hieß, ich vergesse den Namen mal, der Special Effects Guru war davon aber irgendwie komplett angetan und meinte irgendwie, ja, das lassen wir jetzt. Was ihn da geritten hat, ich kann es dir aus Verrecken nicht sagen, weil damit geht ja so ziemlich jegliche, also wirklich jeglicher Bombast, Tsubayara heißt der Mann, gut, jeglicher Bombast geht ja völlig flöten. Das wirkt fast schon tapsig.
Ja, es ist so, es ist nicht das Gleiche, aber es ist ähnlich schlimm, glaube ich, wie den neuen US-Godzilla-King Kong-Film. Irgendwie so die Maßstabsgerechtigkeit fehlt. Also man hat ja auch nicht das Gefühl, dass man zwei Wolkenkratzer hohe Monster sieht, sondern eben einfach zwei Kids, die sich gerade balgen am Straßenrand. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie nochmal technisch nachvollziehbar machen muss. Aber normalerweise, genau, die Szenen im ersten Teil sind eben alle overcranked. Das heißt, quasi man filmt das mit 30, 35, 40 Frames pro Sekunde und gibt es eben in der normalen Kinoabspielgeschwindigkeit wieder, also 24 Bilder pro Sekunde. Wohingegen man hier offenbar diesen Fehler gemacht hat und das vielleicht irgendwie in der normalen Geschwindigkeit oder sogar undercranked, also mit vielleicht 16, 20 Frames pro Sekunde aufgenommen hat. Und da wird es natürlich, wenn man es dann abspielt, sieht es halt ein bisschen lächerlich aus, weil es eben nicht maßstabsgerecht ist, sondern weil einfach die Bewegungen viel, viel, viel zu schnell sind. Und es ist aber wirklich, also ich weiß nicht, was da die Menschen hinter den Kulissen geritten hat, zu sagen, also beim Blick auf das entwickelte Filmmaterial, zu sagen, ja doch, sieht gut aus.
Aber
also es ist witzig, es ist nicht ununterhaltsam, aber es ist auch, ich glaube, am Ziel vorbeigeschossen. Also wenn das Ziel heißen soll, dass es mich ein bisschen packen soll zumindest.
Und ich glaube, das soll ja das Ziel sein, weil im Ton ist der Film ja eigentlich doch noch sehr recht düster angelegt. Also er ist ja keine Komödie. Es gibt ja auch menschliche Opfer und wie du ja gesagt hast, einer unserer Hauptfiguren opfert sich dann am Ende noch, um halt dann die Lösung zu bringen, wie man Godzilla besiegen kann. Aber das ist alles, nee, also auch das Ende dann, das dauert auch ewig. Also ewig. Ich meine, ich hab die ganze Zeit ein bisschen an Star Wars gedacht, wenn ich ehrlich sein darf. Diesem irgendwie, wir müssen da genau im richtigen Winkel reinfliegen. Ansonsten ist Zappenduster. So, aber auch Godzilla. Godzilla hat auch keinen Bock mehr. Godzilla steht da in so einer Eisschlucht und guckt. Und guckt. So, dann sprüht er mal kurz seinen Atomatem und guckt wieder. Der macht nichts. Der steht echt nur doof da und macht nichts mehr. So, und dann schießen sie halt diesen Berg zusammen, weil sie denken, wir begraben ihn unter Eis. Und dann denke ich auch die ganze Zeit, okay, woher wisst ihr jetzt, dass das hilft? Wo habt ihr denn diesen Einfall her? Ja. Also das ist ja, der Typ hat eine ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt. Und ihr denkt jetzt, dieser kleine, weil so riesig ist der Eisberg auch wieder nicht. Und ihr denkt jetzt, dieser Eisberg, wenn er über ihn zusammenbricht, das hält ihn auf. Ich meine, das tut es dann. Aber es ist halt nicht, dass es irgendwo hergeleitet wird, dass halt irgendein Wissenschaftler sagt, ja, es ist bekannt, das sind Warmblüter und wenn man deren Blut auf so viel runterkühlt, dann sterben sie, bla bla bla. Nee, das ist einfach nur irgendwie, ja, das machen wir jetzt mal.
Das ist absolut richtig, ja. Also die Nachvollziehbarkeit leidet, aber ich finde es tatsächlich effektseitig immer noch relativ im Vergleich zu dem, was wir sonst zu einem Film sehen, ganz gut gelungen. Also wenn Godzilla da unter der Lawine begraben
wird. Ja, aber davor ist es ja ganz eindeutig eine Actionfigur, die sie einfach umhin platziert haben und sich gar nicht mehr bewegt.
Ich gebe dir ja recht. Es fehlt auch tatsächlich einfach die Musik von Akira Ifukube. Ich weiß nicht, ob sie da, also beim ersten Sequel nicht gemerkt haben, was sie da an der Hand haben, mit dieser wirklich tollen Filmmusik, warum sie die nicht wieder einsetzen. Aber ich dachte, wenn sie jetzt wenigstens das Godzilla-Thema, also nochmal spielen würden, die Godzilla-Fanfare, dann könnten sie das doch retten. Aber die kommt dann einfach nicht, sondern einfach nur in der Abspann.
Ja.
Mit völlig anderer Musik.
Ich will die Musik auch nicht komplett abschrauben. Das ist kompetente Musik, die in einem amerikanischen Monsterfilm auch wirklich gut wäre. Aber wir haben halt davor einen anderen Film gehabt, wo halt diese ganzen majestätischen orchestralen Klänge gewesen sind. Und da stinkt das halt doch schon ein bisschen ab, muss man ganz klar sagen.
Ja. Es fehlt die Dringlichkeit. Also ich muss sagen, die Effektszenen geschenkt, das ist in die Hose gegangen, aber meine Güte, ich meine, man war eben auch damals noch diesbezüglich im Experimentierstadium. Also vieles finde ich echt verschmerzlich, wie auch immer. Aber dass dem ganzen Film so die Dringlichkeit fehlt, dass da zu viel Humor drin ist und Menschen auch immer noch sich um andere Dinge so sehr kümmern in diesem Film, statt einfach Godzilla und Angilas bekämpfen zu wollen, das hat mich tatsächlich irgendwann genervt. Im ersten denke ich mir noch, ja klar, hier zwischenmenschliche Gefühle und die große Liebe und wenn die beiden Turteltauben da nicht voneinander lassen können, dann meine Güte, da kann eben keiner was gegen ausrichten. Aber im zweiten haben wir ja entsprechende Szenen, wo einfach nur die Handlung dann gestreckt wird um weitere 5 bis 10 Minuten, in denen eben darüber diskutiert wird, wo sie ihre Fischfängerei und Fischvertrieb da wieder aufmachen können. Und ja, uns wurden irgendwie Grundstücke auf Hokkaido angeboten. Ja, lass uns doch dahin gehen. Ja, aber da sind irgendwie so die Gewässer nicht so ergiebig. Und ich denke mir, ja, wirklich? Darum geht's gerade? Also da draußen stapft immer noch Godzilla rum und wir reden jetzt über die Umsiedlung eines Fischereibetriebs. Also klar, menschliche Schicksale und so, die brauchen auch alle Jobs und ich verstehe das schon. Vielleicht auch irgendwie, soll das auch ein wirtschaftspolitischer Kommentar sein, aber an mir ist der vorbeigegangen. Mich hat es einfach nicht interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und ich habe auch nicht so ganz kapiert, warum sind diese beiden Fischereipiloten auf einmal die Hauptverantwortlichen dafür, mit der Armee gegen Godzilla anzutreten?
Ja, das ist Männer aus dem Volk.
Okay, ja. Also würde man mich jetzt fragen, André, du bist der Mann aus dem Volk, steig mal in das Flugzeug und fliege gegen dieses Riesenmonster. Ich würde sagen, ach du, den lass mal.
Das ist, da sprichst du ein wahres Wort. Ich habe auch tatsächlich auch bis zum Ende nicht wirklich nachvollziehen können, warum tatsächlich das Militär so abwesend zu sein scheint und am Ende, dass das bei zwei so Fischereipiloten hängt, das Ganze. Also auch das ist so ein mittlerweile liebgewonnenes Klischee aus 1001 Actionfilmen. Aber der Film macht mir eben nicht nachvollziehbar, warum, also selbst in Independence Day, um anderen mittelmäßigen Roland Emmerich-Streifen zu zitieren, wird mir irgendwie klar gemacht, warum Randy Quaid am Ende gerade derjenige ist, der sein blödes Flugzeug da ins Alien-Raumschiff reinsteuert. Und hier denke ich mir, habe ich bis zum Ende nicht verstanden, warum die beiden das ausgerechnet machen müssen, wo es wahrscheinlich ganz viele tolle Soldaten gibt, die professionell ausgebildet sind in und an Kampfflugzeugen, aber naja.
Na gut. Naja, das Volk obsiegt und rettet Japan in die Zukunft und Godzilla ist auf Eis gelegt. Und das
bis zum nächsten
Mal. Ja, der war aber eine ganze Weile hindern tatsächlich, weil danach war ja, glaube ich, eine 6-7-jährige Pause gewesen. Zwischendrin hat die
tatsächlich.
Ja, die Toho hat dann natürlich ein anderes Monster gemacht und hat ihr Monsteruniversum erweitert, also Rodan und Mothra und diese ganzen Tiere kamen dann halt an. Weil kam die ja schon. Ich will jetzt keine Jahreszahlen durcheinander bringen, aber ich glaube, dann kamen andere Monsterfilme und Godzilla war erstmal weg. Der kam dann halt erst wieder, als sie dann die Idee hatten, zu einem Firmenjubiläum der Toho, dass sie jetzt mal wieder irgendwas rausbringen wollten. Und dann haben sie dann halt King Kong und Godzilla gemacht. Aber das ist vielleicht irgendwann mal eine andere Geschichte.
Oh ja. Und wenn ihr mehr von André und mir und Godzilla hören möchtet, dann lasst es uns wissen. Unser letztes Gespräch über Godzilla-Film ist 5,5 Jahre her. Wenn ihr vermeiden wollt, dass wieder so viel Zeit ins Land geht, dann sagt Bescheid tatsächlich. Ich weiß es nicht. Also besteht Interesse von einem absoluten Dummy und wie mir was zu den Godzilla-Filmen zu hören? Ich weiß, André hat eine Menge zu sagen, aber nun gut.
Genau, schreibt es in die Kommentare.
Schreibt es in die Kommentare, die es nicht gibt bei dem Podcast, aber schreibt es irgendwo anders hin. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Und dir vielen Dank, lieber André.
Gerne.
Ich sage ja immer irgendwie, hier push mal ein bisschen die Formate, wo du sonst so aufschlägst, aber du musst es auch nicht.
Hört den Glotzcast.
Ja, komm, hört den Glotzcast. Ich finde, man sollte den Glotzcast hören. Einfach nur, um deiner süßen Stimme zu lauschen.
Danke schön. Ja. Das geht runter wie Öl.
Komm bald wieder. Ich freue mich immer darüber, wenn du
da bist. Immer gerne. Dann bis die Tage.
Bye, bye.